Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Sechs Jahre Podcast Digitalisierung ist für dich. Ja, solche Jubiläen sind natürlich immer wieder mal ein Zeitpunkt, um kurz zurückzublicken, kurz zurückzuschauen, ein paar Zitate herauszuklauben und einmal so zu reflektieren. Zum einen, sechs Jahre lang einen Podcast durchgängig zu machen, ist doch, finde ich, schon eine spannende Leistung. Und zwar ist das eine Teamleistung, das darf man nicht vergessen. Drum möchte ich allen, die da im Hintergrund arbeiten, einmal ein großes Danke aussprechen. Sei es jetzt in der Postproduktion der Wolfgang, sei es in der ganzen Organisation die Sydney. Und auch über die sechs Jahre hinweg haben sich einige andere Menschen darin noch verwirklicht, haben im Hintergrund mitgearbeitet, manche auch am Mikrofon. Sechs Jahre, ja, da kommt schon einiges zusammen und ich habe mal einen Überblick verschafft über die jetzt bald, wie sind wir denn jetzt, 380 Folgen, 382, sowas wird es sein. Und was mir da beim Drüberschauen aufgefallen ist, dass wir schon ganz, ganz früh, nämlich in Folge 3, die Medizin im Podcast gehabt haben. Medizin, damals haben wir noch nicht über KI gesprochen, aber das ist darum gegangen, Prozesse effizienter und kundenfreundlicher zu machen, das durchaus auch auf Widerstände gestoßen ist, wie es mein Interviewpartner, der Robert Fuschelberger von Kiwi, damals gesagt hat. Und er hat damals schon adressiert, vor sechs Jahren, also im Jahr 2020, dass die medizinische Betreuung in ihrem Bereich, also in der Diagnostik bzw. Analytik, nur 15 Minuten pro Patient hat. Dabei bräuchten sie viel mehr Zeit, um Diagnosen wirklich zu verstehen. Und sie haben damals schon daran gearbeitet, es zu ermöglichen, dass Patienten von zu Hause aus vorab Informationen erhalten können und das schneller, als es im klassischen System möglich wäre und genauer, als es im klassischen System möglich wäre. Natürlich hat er damit an klassischen Geschäftsmodellen gerüttelt. Dirk drauf war schon der Dirk Kräuter. Er hat sich zu dem Zeitpunkt als Europas erfolgreichster Verkaufstrainer bezeichnet und ist inzwischen ja internationalisiert. Und damals, das war spannend, das ist ja nicht so einfach gewesen, oder es wäre eigentlich nicht so einfach gewesen, mit dem Interview zu bekommen, für mich schon interessanterweise, weil er gesagt hat, Digitalisierung ist der wichtigste Trend dieses Jahrtausends. Und ich behaupte mal, damit hat er recht, vor allem auch dann, wenn man jetzt das ganze KI-Thema ja auch in den Kontext der Digitalisierung schieben darf, was es ja de facto ist. Es ist halt eine andere Ausprägung der Digitalisierung. Und im Endeffekt, Digitalisierung ist ja nach wie vor und mit KI umso mehr eine Art der Automatisierung. Und er hat einmal gesagt, wer im Juli 2020 noch nicht verstanden hat, dass man interne Prozesse digitalisieren muss und dass man heute jeden Kunden über digitale Kanäle erreichen kann, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich behaupte mal, das kann man nach wie vor unterstreichen. Natürlich gibt es eine gewisse Renaissance der analogen oder der althergebrachten Kommunikationskanäle, ganz klar, weil jeder Hype erzeugt eine Gegenbewegung. Und so wird es eben auch meiner Meinung nach im KI-Bereich sein. Also wo es jetzt heißt, was nicht alles nur mehr die KI macht, wird sich halt weisen, dass man dann wieder ein paar Schritte zurückgehen darf, um die Dinge, die gut waren im alten System, auch weiter leben zu lassen. Und ich habe da noch ein Zitat von mir selber gefunden, und zwar in der Folge 100, das war der Rückblick auf die ersten 100 Folgen, lang ist es her. Digitalisierung beginnt nicht mit Technologie und endet auch nicht damit, sie beginnt und endet mit den Menschen. Technologie ist nur ein Werkzeug, der Mensch und seine Anpassungsfähigkeiten stehen im Mittelpunkt. Gut, das haben die Kannibalen schon gesagt, denkst du jetzt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht? Allerdings ist es so, dass an der Grundaussage, dass Digitalisierung und Technologie immer den Menschen braucht, an der halte ich nach wie vor fest. Und ich bin nur erstaunt, wie konsistent oder wie anhaltend diese Aussage sich immer wieder wiederholt in meinen Vorträgen und Keynotes und auch da im Podcast. Und ganz spannend, egal mit wem ich gesprochen habe, im Endeffekt sind wir dann immer wieder auf den Menschen zurückgekommen, weil, und das darf man nicht vergessen, wir machen die ganze Digitalisierung und die künstliche Intelligenz ja für die Menschen am Ende des Tages, sei es jetzt für Konsumenten, sei es jetzt aber dafür, dass eine Entlastung stattfindet. Die Frage ist nur, was als Entlastung empfindet. Manche empfinden es natürlich als Bedrohung, wenn sie vor Veränderungen gestellt werden. Ja, eine große Überschrift oder eine große Tendenz in den letzten 6 Jahren war auf jeden Fall die Innovation und Mut zur Veränderung. Das ist ja eine wunderbare Überleitung jetzt. Kurzen Schluck Tee, damit meine Stimme nicht ganz so rau wird. Und zwar haben wir da schon in Folge 130 mit Oliver Sohm, der immerhin Professor für Innovationsmanagement ist an der Universität, gesprochen, und er hat gesagt, Innovation ist kein Hype, sondern ein strategisches Ziel. Da bin ich ganz dabei. Hypes sind eher da dazwischen eben, ne? Das ist halt KI in alle möglichen Ausprägungen. Aber Innovation ist ein strategisches Ziel, um auch als Unternehmen am Leben zu bleiben. Und seine Aussage, dass große Konzerne auf flexible Standards setzen und mehr Eigenverantwortung, während die KMUs oft in operativen Krisen erstarren, ist natürlich eine gewissermaßen provokant, auch für mich als KMU. Die Quintessenz, die man da rausziehen darf und die ich auch für mich als Geschäftsführer rausziehe, ist, dass ich ganz genau drauf schaue, dass wir eben nicht zu starr werden. Ist natürlich in der IT jetzt nicht ganz so naheliegend, dass wir das verharren in unseren alten Themen. Allerdings ist es schon, wie soll ich sagen, spannend auch zu sehen, wenn man jetzt gerade einen Bericht gesehen über die Glockenkrise Grasmeier, die seit 1599 besteht, durchwegs in Familienbesitz ist, wie auch die mit der Zeit gehen dürfen natürlich. Also da ändern sich ja die Arbeitsabläufe auch, die produzieren ihre Glocken und Gussstücke nicht so wie damals 1599 natürlich. Und gleichzeitig ist es natürlich ein sehr kulturbeladenes Gewerbe, in dem sie sind. Und den Spagat zu meistern, das ist eine tolle Sache, ohne dass man jetzt wirklich seine Vergangenheit einfach über Bord wirft und alles, was von einer Vorgeneration kommt, als verstaubt anzusehen und gleichzeitig mit der Zeit zu gehen. Ja, was haben wir denn dann noch? In der Folge 200 habe ich selber die letzten 25 Jahre Revue passieren lassen und da bin ich gefragt worden, was denn mein größtes Highlight der letzten 25 Jahre, damals haben wir das 25-Jahre-Jubiläum gehabt, sei, und ich habe gemeint, der Weg selbst, also mit all seinen Herausforderungen, Freuden und Überraschungen. Und ich habe dann gesagt, es geht nicht darum, in 5 Jahren in Pension zu gehen, sondern einen Weg aktiv zu gestalten. Da bin ich nach wie vor dabei. Das mit 5 Jahren in Pension, also das ist jetzt nicht mein Ziel und habe ich nicht vor. Meine Assistentin in Sydney sagt oft einmal, ja, möchtest du mit 80 immer noch da herumwurschteln? Bis 80 habe ich Gott sei Dank noch eine Weile. Und das ist immer die Frage der Ausgestaltung. Aber es ist gar nichts mehr tun. Kann ich mir aus heutiger Sicht echt nicht vorstellen. Ja, natürlich großer Themenblock, vor allem in den letzten Jahren, ist KI und die Zukunftstechnologien. Und da haben wir wieder ein medizinisches Thema, nämlich damals der Felix Nenzer, das ist gar nicht so lange her, das war in der Folge 360, KI in der Medizin. Und ein Zitat von ihm ist, wir haben über 100 KI-Projekte umgesetzt, die klinische Probleme lösen, wie den PE-Bot, der die Behandlung von Lungenembolien um 50% beschleunigt und die Zahl der behandelten Patienten verzehnfacht. Trotz Herausforderungen wie Datenschutz setzen wir auf lokale hybride Lösungen, würde man sagen. Deswegen mit Kubernetes und Containertechnologie. Er hat dann im dritten Teil geht es dann sehr tief in die Technik rein. Kann man ganz gern nachhören, wenn man daran Interesse hat. Vor allem die ersten 2 Teile gehen stark auf die Organisation hinein. Und da sieht man auch, dass bei allem KI und sonstigen Themen es im Endeffekt wiederum um Automatisierung bzw. Beschleunigung geht, Optimierung von Prozessen. Und sie so die Behandlungszeit bzw. die Wartezeit in Wahrheit dramatisch reduzieren können, wo ein Patient, der wirklich unter lebensbedrohlichen Symptomen eingeliefert wird, ansonsten warten muss, bis die ganzen Prozesse dahinter abgewickelt sind. Und auch wenn es nicht immer um Leben und Tod geht, behaupte ich mal, dass man mit dieser Herangehensweise zu schauen, was sind denn die Abläufe, wo hängen wir denn, wo haben wir repetitiv Zeitverlust, Energieverlust, vielleicht ein Nerv- oder Qualitätsverlust, dort hinzuschauen und dort sich zu überlegen, wie können wir mit, nennen wir es mal KI oder Automatisierung, den Prozess verbessern für die Kunden, für die Mitarbeiter und natürlich auch für die Organisation und zugunsten der Qualität. Und das kann man wunderbar übertragen auf alle möglichen anderen Bereiche der Wirtschaft und des Lebens. Und möglicherweise eignet sich deswegen auch die Medizin so gut als Fallbeispiel, weil erstens haben wir alle sehr großes Interesse daran, dass wir gesund sind und dass wir, wenn uns was fehlt, uns schnell geholfen wird. Und andererseits dort natürlich der Schmerzpunkt sehr, sehr groß ist. Es ist ja schön, wenn wir davon lernen dürfen. Ja, und dass KI nicht immer nur von riesengroßen Anbietern kommen muss und unglaublich viel Energie fressen muss und hochkomplex und ja, quasi wir in Europa da ja gar nichts mitmachen können. Um dem entgegenzuhalten, haben wir zwei Gäste dabei, die ich hervorholen will. Und zwar haben wir einmal der Roland Fleischhacker von Deep Search, der in der Folge 365 mit mir darüber gesprochen hat, was er mit seiner Natural Language Understanding System macht und was damit möglich ist. Ganz interessant, es ist im Gegensatz zu diesen LLMs, die wir erkennen, keine Blackbox. Also man kann in seinem System nachvollziehen, warum welche Entscheidungsbäume angestoßen worden sind, warum und wie das System zu welcher Erkenntnis gekommen ist. Und es ist schon im Einsatz. Er arbeitet auch schon sehr, sehr lange dran. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 15 Jahre oder was sogar noch länger, seitdem er da an seinem Natural Language Understanding System arbeitet in Wien und er ist sehr erfolgreich damit im Finanzsektor, bei Versorgern, bei Verkehrsbetrieben, um dort die Mitarbeitenden, die dort im Callcenter oder im Service arbeiten, zu unterstützen, indem die Sprache bzw. die Informationen, die sie bekommen, mit einem Assistenten laufend überwacht werden bzw. geprüft werden. Und dieser Assistent gibt Hinweise, was denn damit gemeint sein könnte oder was jetzt der richtige Schritt ist. Hochinteressant, hörst du gern an, Folge 365. Und ganz spannend, was er sagt, was die Energiekosten für das Training angeht. Hör dir das an. Es geht auch sehr, 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 sehr viel einfacher als mit irgendwelchen Gigawatt-Factories oder Terawatt oder wie auch immer. Ja, und dazu passt wunderbar ab Folge 368 der Michael Förtsch. Der Michael Förtsch, ich habe mir ja oft schon erwähnt und zitiert, das ist dieser Kerl aus Stuttgart, dem es gelungen ist, mit Licht zu rechnen. Und kurzes Zitat von ihm, unser optischer Prozessor arbeitet mit Licht statt Strom und ermöglicht analoge Rechenoperationen mit hoher Präzision. Die Technologie Made in Europe übertrifft digitale CPUs in Effizienz und Qualität, selbst bei niedriger Taktfrequenz. Und das mit der niedrigen Taktfrequenz, wenn man jetzt, wenn das ein Kind der 90er bist, nicht, was nur darum gegangen ist, möglichst viele Megahertz, Gigahertz in die CPU reinzublasen. Dieser Aufwärtstrend ist ja schon vor langer Zeit gebrochen worden, weil es einfach technisch nicht mehr möglich war. Und es geht ja schon länger darum, dass man auch bei niedrigen Taktfrequenzen eine erhöhte Rechenleistung erzielen kann. Warum? Weil je niedriger die Taktfrequenz, desto geringer der Energieverbrauch, desto weniger Fehler. Und jetzt natürlich, wenn er diese Methodik mit niedriger Taktfrequenz nur kombiniert mit dem wirklich genialen Konzept, mit Licht zu rechnen, mit Lichtwellen zu rechnen und so in, ja, im Moment Berechnungen erstellen zu können, ohne zuerst die Wellen aufwendig zu digitalisieren und dann wieder zu analogisieren, ist es eben wirklich ein Quantensprung gelungen. Und ich erinnere mich, ich weiß ja nicht, ob es im Podcast gesagt hat oder ob wir mal in einem unserer Gespräche, die wir sonst so geführt haben, er wird immer wieder gefragt, auch in Übersee, also im Silicon Valley und Co., wie es denn bitte ihm gelungen ist, dem Kerl da aus Stuttgart mit seinen paar Leuten, ihm gelungen ist, was seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt versucht umzusetzen und auch im Valley mit Milliardeninvestitionen, weil das Modell, also die Idee, das mit Licht zu rechnen, ist ja nicht ganz so neu. Ich erinnere mich zurück an meine Schulzeit, da haben wir schon drüber gesprochen und haben uns gedacht, wie cool das doch wäre, wenn das mal funktionieren würde. Das ist jetzt doch schon über 30 Jahre her. Und er dann, wenn er übermütig ist, geantwortet hat, ja, German Engineering. Und vor allem auch im Valley und in Übersee, diese Antwort als logische Antwort entgegengenommen wird und sagt, ja, logisch, wenn es wer kann, naja, nicht wir da mit unseren Milliarden, sondern die Europäer, die können das, die Deutschen. Und ja, bitte hör rein, es ist, du merkst, es ist mir ja ein persönlicher Anliegen, weil so viel Energie drin ist und so unglaublich viel Potenzial drin ist für unsere Zukunft. Potenzial auch dahingehend, dass wir diesen Energiewahnsinn einmal endlich durchbrechen, wo mitten ins Land irgendwelche Gigawatt-Factories hingestellt werden und dann kommt man drauf, man kann sie nicht mehr Strom versorgen, da werden wieder irgendwelche Dieselgeneratoren dazugestellt. Also es hat im Moment echt spannende Auswirkungen, die ganze Sache. Wird sich alles wieder einrenken, bin ich überzeugt davon. Er ist ein wichtiger Baustein dafür, beziehungsweise seine Technologie ein wichtiger Baustein dafür, dass sich das wieder einrenkt und wir KI nutzen können, ohne dass wir irgendwelche irrwitzigen Energiekopfstände machen müssen. Ja, und natürlich ein großer Punkt in den letzten Jahren, letzten 6 Jahren, ist Resilienz, Souveränität und IT-Sicherheit. Das sind ja Dinge, die zusammenkommen, weil ich kann nicht souverän sein, wenn ich nicht widerstandsfähig bin und ich kann auch nicht souverän sein, wenn ich nicht eine gewisse IT-Sicherheit an den Tag lege. Und in dem Bereich, ja, da steht die Uhr ja niemals still. Also IT-Sicherheit mag jetzt nicht der größte Hype sein, allerdings hilft uns alles nichts, wenn wir in alle möglichen Zukunftstechnologien investieren und dann schießen uns irgendwelche Kriminellen diese ganze Infrastruktur und diese ganze tolle Technologie einfach über den Haufen. Darum ist es einfach unerlässlich, in dem Bereich massiv dran zu bleiben und sehr oft müssen wir sehr früh ansetzen und sehr früh ansetzen, auch im Sinne des Managements der Organisation. Dazu habe ich mit Stefan Kirschbaumer gesprochen, Doktor seines Zeichens, und das war in der Folge 315. Er hat einmal gesagt, die meisten Unternehmen sind unzureichend auf Cyberangriffe vorbereitet. Sicherheitskonzepte müssen ganzheitlich gedacht werden, nicht nur als IT-Thema, sondern als Managementaufgabe. Schatten-IT und Mangel der Awareness sind die größten Risiken. Und da bin ich absolut bei ihm, absolut. Denn es ist doch häufig so der Reflex, ach, da kommt irgendeine neue IT-Vorschrift, ach, da ist irgendein Bedrohungsszenario, ah, das macht schon die IT-Abteilung. So ist es nicht. Die IT-Abteilung tut natürlich ihren Teil dazu, doch es hilft halt alles nichts, wenn die IT-Abteilung die tollsten Security-Architekturen und Maßnahmen einbaut und dann am Widerstand der Mitarbeitenden oder des Managements scheitert oder einfach an der Unwissenheit derjenigen Menschen, die dann im Hintergrund und ohne das mit der IT abzustimmen, die wildesten Dinge installieren, die diese Sicherheitsmaßnahmen aushebeln oder auch die Organisation, welche Prozesse und Abläufe zulässt, zum Beispiel für Zahlungsfreigaben, welche technisch nicht abfangbar sind und so aus der Organisation heraus das Unternehmen schwächen. Also hoch gerne rein, Folge 315 bzw. 314 mit Dr. Stefan Kirschbaumer. Und ja, ich kann es nur wiederholen, es greift ja ineinander, also das Thema mit Informationssicherheit, Prozesse, Effizienzsteigerung, Automatisierung, da gibt es ganz viele Überschneidungen. Es muss sich nicht gegenseitig ausbremsen, ganz im Gegenteil, es muss sich meiner Meinung nach unbedingt unterstützen, weil um Effizienzsteigerung zu gewinnen, muss ich immer meine Abläufe kennen, muss ich meine Infrastruktur kennen, muss man wissen, was los ist. Das ist eine klassische Prozesserhebung und auch IT-Erhebung des Ganzen übereinanderlegen, dann ist Zollabgleich. Dann kann ich mal anschauen, wo habe ich denn Effizienzgewinne in Aussicht, wenn ich dort investiere, und gleichzeitig kann ich schauen, wo habe ich denn da Schwachstellen, wo habe ich denn da Lücken, wo bin ich angreifbar, wo investiere ich jetzt da in IT-Sicherheit, und so geht es dann Hand in Hand, so dass man effizienter wird und gleichzeitig resilienter und souveräner, und so kann man zwei Fliegen in dem Fall, ich mag den Vergleich ja nicht, gell, aber mit dem gleichen Glasl fangen, sagen wir so, und vorankommen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ich sage zwar selber oft, sicher, das ist unbequem, vor allem dann, wenn es mir gerade fuchst. Und dann halten meine Mitarbeiter mir auch vor, wenn es mir fuchst, vor allem. Das stimmt schon. Und gleichzeitig ist es am unbequemsten, wenn wir sie nicht mitdenken, weil dann, wie gesagt, schießen und irgendwelche Kriminellen unsere Infrastruktur und unsere Prozesse einfach über den Haufen. Wir stehen da auf einem Trümmerhaufen und sind nicht mehr Herr der Lage. Und als Mittelbau zu dem Ganzen passt wunderbar Folge 374 und folgende mit Philipp Gerardini, wo wir darüber gesprochen haben, wie man denn die IT resilient aufstellen können und vor allem so aufstellen können, dass man, wenn was passiert, und davon kannst du ausgehen, dass was passiert, dass wir da schneller informiert sind, dass wir schneller wissen, was zu tun ist und vor allem die Auswirkungen schneller überprüfen können und es sogar im Vorfeld simulieren können. Zitat von ihm: Der IT und Business Resilience Cycle verknüpft Monitoring, Reporting und Notfallmanagement. Durch die Modellierung von Businessprozessen in einem Monitoring-System lassen sich Abhängigkeiten, Schwachstellen und Notfallpläne transparent darstellen, besonders für kritische Systeme wie Webshops. Jetzt kannst du denken, ich habe keinen Webshop, passt, brauche ich nicht. Naja, würde ich jetzt nicht behaupten. Also das ist nicht benötigst, weil dann ist halt das kritische System für die nicht der Webshop, sondern die Produktionsstraße oder das CRM oder was auch immer. Also die Vokabel Webshop kannst du ersetzen mit dem für dich relevanten System. Und wie gesagt, warum gibt sich da die Hand? Weil dauerhafte Verknüpfung ist zwischen Management und Technik. Das heißt, da treffen sich sowohl die Infrastruktur, die bis hin zur Hardware und Diensten, die laufen müssen, aber auch die Geschäftsprozesse. Und das in einem System, das einerseits es ermöglicht, diese Prozesse so zu visualisieren, dass ich die Abhängigkeiten besser erkenne, runter auf technische Ebene auch brechen kann, um zu wissen und zu sehen, welche Systeme die kritischsten sind oder wo ich Flaschenhälse habe, wo ich singuläre Fehlerquellen habe, die natürlich immer besonders kritisch sind, und darauf kann dieses System abzielen und das Ganze auch noch mit Reporting, wenn wir jetzt auf NIS 2 denken, GSGVO und wie sie alle heißen, ISO 27001, ITIL etc. Also das ist ein System, mit dem man viele, viele Welten verbinden können und diese doch oft komplexe Übersetzungsarbeit vereinfachen können. Ja, so ist es. Ich könnte jetzt noch ganz lang weiter reden, aber wir haben Bruno Buchberger zum Beispiel, hochinteressanter Mensch, Mathematiker, in Innsbruck studiert, hat einen Algorithmus, ich nenne es mal Algorithmus, entwickelt in seiner Doktorarbeit vor vielen Jahren, die heute in unzähligen Anwendungen aktiv ist und hat damals, das ist so eine interessante Geschichte, hat damals nicht einmal gewusst, wofür kann man das verwenden. Erst 10 Jahre nachdem er diesen Algorithmus entwickelt hat, hat er erkannt, wofür das Ganze denn gut sein soll. Und das auch eher durch Zufall. Also hör doch bitte unbedingt an Bruno Buchberger. Es war eine Riesenfreude für mich, eine riesen Ehre, mit ihm im Gespräch sein zu können. Eine große Persönlichkeit. Und hat dann auch noch eine große Organisation aufgebaut mit zigtausenden Mitarbeitern und die 20 Jahre lang gemanagt. Also es lohnt sich wirklich, sowohl aus mathematischer, technischer als auch aus unternehmerischer oder Organisationssicht den Podcast anzuhören mit Bruno Buchberger. Ja, also unglaublich viele Menschen, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die Klammern, nicht mehr kommen immer von der Technik dann wieder rüber zu den Menschen, in welcher Form auch immer, als wichtige Mitspieler in dem Thema der Resilienz, der Effizienz, der Effektivität, aber einfach auch in dem ganzen Konstrukt, dass wir das Ganze eben immer im Endeffekt für Menschen machen. Ja, wir haben am Anfang schon geteilt meinen Dank an die Leute im Hintergrund, die es möglich machen, dass diese Podcast-Folgen jetzt schon 6 Jahre Woche für Woche rausgehen. Und mein Dank gilt auch dir, lieber Zuhörender, dass du immer wieder reinhörst, dass du möglicherweise auch den Podcast abonniert hast. Darum würde ich dich auch bitten, falls du es noch nicht hast, gerne sprich weiter darüber, leite passende Folgen weiter, um dann die Hörerschaft auch zu erweitern. Das würde auch mir sehr helfen, würde mich wahnsinnig freuen. Es ist ja nicht ganz so unaufwendig, einen Podcast zu produzieren über so lange Zeit. Man braucht doch auch Zeit, Ressourcen, Inspiration, Gäste, die bereit sind, mit einem ins Gespräch zu gehen. Für viele ist es das erste Podcast-Interview. Ist eine gewisse Scheu hier und da, die sich dann allerdings sehr schnell auflöst. Und drum, lieber Zuhörende, abonniere, wenn es dir gefällt, lass uns eine gescheite 5-Sterne-Bewertung da, du warst alles andere. Bringt genau gar nichts in dieser Sternewelt. Wenn dir was nicht gefällt, kannst du das auch gerne schreiben. Wenn du Fragen hast oder Ideen hast, wo wir überhaupt mal sprechen können, schreib's bitte rein, sei es, ob wir mit dir sprechen oder ob du einfach eine Frage hast oder ein Thema hast, das doch einmal behandeln sollte. Schreib's rein und wir werden uns das anschauen, ob es dazu passt und wie es dazu passt und ob ich was dazu zu sagen habe. Ja, gerne. Du melde dir zurück, welches Zitat dir am besten gefallen hat, welcher Interviewgast dir am besten gefallen hat, welche Solo-Folge dir am besten gefallen hat. Ansonsten habe ich vor, jetzt die nächste Zeit einmal nicht großartig was zu ändern. Es wird weiterhin Interviews geben, sofern sich spannende und passende Gesprächspartner dazu bereit erklären. Es wird weiterhin Solo-Folgen geben. Ich möchte es auch mal noch einmal eine Solo-Reihe machen, wo es darum geht, dass wir mal tiefer reingehen in ein paar in das Mesh-Zwiebelschalenmodell, was man denn tun kann, um das eigene Unternehmen resilienter aufzustellen. Und was habe ich noch? Ansonsten wird sich da jetzt nochmal geplanterweise nicht wahnsinnig viel ändern. Ja, Folge 400 steht bevor. Logisch, wir sind bei 382. Und ja, ich möchte nochmal Danke sagen an alle und freue mich, dass du mit dabei warst bei dieser Jubiläumsfolge. Alles Gute dir, Servus und hoffentlich bis bald.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.